Was hältst du fest, das dich festhält? Gibt es etwas, was du im Jahr 2020 loslassen musst, um dem Leben, für das du bestimmt bist, einen Schritt näher zu kommen? Viele von uns wollen, dass 2020 ein besseres Jahr wird als 2019. Und dieses Jahr kann besser werden als das letzte. Und das Coole ist, wir haben noch fast 50 Wochen vor uns. Aber damit es besser wird, erfordert das etwas von uns. Denn wenn wir einfach nur so weitermachen wie 2019, dann werden wir die gleichen Resultate erzielen wie 2019. Jahr auf Jahr, Jahr auf Jahr. Und damit es besser wird, braucht es etwas von uns, was wir manchmal nicht so gerne tun. Es braucht ehrliche, nüchterne Reflexion. Vielleicht sogar mit einer anderen Person zusammen. Und die Frage, die ich uns heute mitgeben möchte und die ich gleich auf unterschiedlichste Weisen stellen werde, damit sie uns hoffentlich in Fleisch und Blut übergeht, ist diese. Was hältst du fest, das dich festhält? Was hältst du fest, das dich festhält? Was hältst du fest, das dich ausbremst, das dich einschränkt? Was hältst du fest, das, von dem sich die Leute um dich herum so sehr wünschen würden, dass du es loslässt? Was hältst du fest, von dem du denkst, dass es dein Leben besser macht? Aber in der Wahrheit macht es dein Leben einfach nur komplizierter. Was schleppst du mit dir herum, das dich nur langsamer und träger macht? Und das letzte Mal gefragt, was hältst du fest, das dich zum Affen macht? Denn so fängt man zumindest der Legende nach in Südindien Affen. Dort binden indische Bauern eine Kokosnuss an einen Baum. Ihr stellt euch jetzt vor, das ist eine Kokosnuss. Ihr schafft diesen Transfer, okay? Und machen ein Loch rein und stecken eine Banane da rein. Der Affe greift die Kokosnuss und kommt mit seiner Hand nicht wieder raus, weil er die Banane nicht loslässt. Man fängt eigentlich damit gar keine Affen, der Affe fängt sich quasi selber. Man kann nicht alle Affen so fangen, aber die Affen, die dumm genug sind, die Bananen nicht loszulassen. Und die Grundbotschaft für heute, falls du alles andere vergessen solltest, was in dieser Predigt passiert, ist folgende. Lass die Banane fallen und lauf weg! Wir schauen uns heute ein paar Verse aus einem der berühmtesten poetischen Stücke der Welt an. Es ist der Psalm 23 und er ist so etwas wie der Gegenentwurf zu all den Dingen, die Menschen seit Jahrtausenden festhalten. Können wir die Präsentation vielleicht doch nochmal neu laden? Wir haben die ja gerade nochmal neu gespeichert. Vielleicht ist dann dieser Folienübergang weg. Und vielleicht bist du heute hier und kannst du mit Bibel und Glauben und Jesus noch gar nicht so viel anfangen. Wir freuen uns von Herzen, dass du heute da bist. Und wir haben hier überhaupt nicht den Anspruch und auch nicht das Recht, in dein Leben irgendwie reinzuquatschen. Ganz und gar nicht. Und vielleicht bleibt für dich auch heute erstmal nur hängen, hey, es könnte sein, dass ich, wenn ich zwei oder drei Dinge lasse, wenn ich sie loslasse, mein Leben besser funktioniert. Und dann darfst du das kostenlos behalten, diesen Ratschlag, und damit weitergehen. Aber es gibt noch eine zweite Sache, die ebenfalls zutrifft auf diese Sachen, die wir festhalten, die wir eigentlich loslassen sollten. Denn dadurch, dass wir an diesen Sachen festhalten, die uns halten, verletzen wir die Menschen, die wir am meisten lieben. Und wie gesagt, ich habe es gesagt, wir haben kein Recht, in dein Leben reinzuquatschen, aber um der Menschen willen, die dich lieben. Wenn du etwas entdeckst in diesem Gottesdienst, das dich zurückhält, würdest du es um der Menschen willen, die dich lieben und die du gern hast, loslassen? Wir würden uns freuen, wenn du dich auf diesen Gedanken einlassen würdest. Und wir würden uns noch mehr freuen, wenn du dich auf den Gedanken einlassen würdest, dass es einen liebenden Gott gibt, der gute Gedanken über dein Leben hat und der mit dir in dieses Jahr 2020 gehen möchte. Wir schauen gemeinsam in Psalm 23. Es ist der Gegenentwurf zu den Dingen, die uns so oft festhalten. Also los geht's. Was hältst du fest, das dich festhält? Das Erste, was uns hält, ist ein zu kleiner Gott. David beginnt diesen Psalm mit den Worten, der Herr ist mein Hirte. David glaubt an einen Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, der sich nicht verändert, der unabhängig ist, der uns nicht braucht, um glücklich zu sein. Er ist die Konstante, um die sich alles andere dreht. Aber wir halten manchmal an falschen Gottesbildern fest. Wir halten manchmal an zu kleinen Göttern fest. Und die halten uns fest. Ich behandle Gott manchmal so wie einen etwas weiterentwickelten Flaschengeist. Ist total bequem. Wenn ich etwas brauche, was ich mir nicht selber leisten kann oder was mir zu anstrengend ist, das dafür zu arbeiten, dann bitte ich diesen Flaschengeist Gott darum. Und wenn es funktioniert, dann fühle ich mich frei und bestätigt. Aber in dem Moment, wo das nicht mehr funktioniert, da ist dieser Flaschengeist Gott für mich so etwas wie eine Fessel. Manchmal sehe ich Gott als einen netten, weisen Opa, der viel zu schwach ist, um noch so das ein oder andere wirklich auf die Reihe zu bringen. Und der meistens so etwas wie ein Nickerchen macht, wenn es wirklich wichtige Dinge gibt in dieser Welt, die es zu regeln gilt. So ein Gott gefällt mir, wenn es mir gut geht, weil der mich machen lässt, was ich will. Aber in wirklichen Nöten hält er mich fest. Für manche Menschen ist Gott so wie ein Polizist oder so wie ein vielbeschäftigter Vater. Aber alle diese Bilder, die halten uns fest. Die halten uns zurück. Wir müssen sie loslassen. Wir müssen den Vater von Jesus Christus, den Schöpfer des Himmels und der Erde kennenlernen. Das ist auch nicht immer leicht und bequem. Aber es ermöglicht uns, in der Beziehung zu leben, für die wir geschaffen wurden. Wenn wir keinen Gott haben, der größer ist als wir, der uns auch mal korrigieren und herausfordern kann, wie wollen wir jemals eine persönliche Beziehung zu diesem Gott aufbauen? In jeder echten Beziehung muss es die Möglichkeit geben, zu widersprechen. Wenn in einer Ehe der eine Partner dem anderen nie widersprechen darf, dann wird sich niemals eine intime Beziehung entwickeln. Genauso läuft es nämlich in dem Film Die Frauen von Stepford. Dort verwandeln die Männer der kleinen Ortschaft Stepford ihre Frauen in Roboter, die sich stets dem Willen ihrer Männer fügen. Aber wisst ihr, was das Resultat ist? Die Ehen sind furchtbar. Was passiert, wenn wir alles in der Bibel, was uns an Gott dort nicht gefällt, herausstreichen? Dann bekommen wir so einen Stepford-Gott, der uns zwar nie widerspricht, aber mit dem echte Kommunikation und echte Beziehungen nicht möglich sind. David sagt hier, ich vertraue dem Ewigen, dem Unabhängigen, dem unveränderbaren Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er lädt uns ein, so viele tausend Jahre später, es ihm gleich zu tun. Weil die zu kleinen Götter, an denen wir festhalten, uns halten. Weil wir dadurch nicht zu der Bestimmung kommen, für die wir eigentlich gemacht sind. Was ist das Nächste, was uns hält? Unser Stolz. David sagt, der Herr ist mein Hirte. Dieses Bild von dem Schäfchen und dem Hirten wirkt ja auf den ersten Blick sehr kuschelig. Wenn man ein bisschen näher schaut, wie Schafe eigentlich so drauf sind, ist es eigentlich gar nicht so toll, mit Schafen verglichen zu werden. Philipp Keller hat mal ein recht bekanntes Buch geschrieben mit dem Titel Psalm 23 aus der Sicht eines Schafhirten. Er schreibt darin unter anderem, Schafe brauchen mehr Aufmerksamkeit und Pflege als jede andere Art von Nutztieren. Sie können einfach selbst nicht auf sich aufpassen. Wenn ein Hirte sie nicht dazu bringt, weiterzuziehen, fressen sie eine grüne Weide komplett leer, bis am Ende nichts übrig bleibt als dürres Land. Schafe sind kurzsichtig und sehr dickköpfig, gleichzeitig aber leicht zu erschrecken. Eine ganze Herde kann von einem Hasen in größte Panik versetzt werden. Herzlichen Glückwunsch, wir sind die Herde. Unser Stolz hält uns davon ab, Hilfe zu suchen, Rat zu suchen, in die Seelsorge zu gehen, vielleicht eine Therapie zu beginnen. Mein Stolz, mein Festhalten daran, dass ich es selber schaffe, führt dazu, dass ich meine Stimmung nicht im Griff habe, dass meine Beziehungen schlechter laufen, als sie könnten und dass ich regelmäßig Angst bekomme, ob ich es selber hinkriege. Die Bibel hat den Stolz von uns Menschen längst als die Misere des Menschen schlechthin ausgemacht. Der Prophet Jesaja sagt, wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Aber David sieht der Realität ins Auge und er sagt, ich brauche Hilfe. Ich brauche einen Hirten. Ich weiß, dass ich es nicht aus eigener Kraft schaffe. Ich schaffe es nicht ohne Gott. Ich brauche ihn. Aber leider halten wir oft an dieser Einstellung fest, dass wir sagen, klar schaffe ich das alleine. Na klar kriege ich das hin. Ich habe mein Leben selber im Griff. Aber das hilft nicht. Das ist etwas, das uns festhält. Was hält uns noch? Unser Hunger nach mehr. David schreibt weiter, mir wird nichts mangeln. Es ist kein Geheimnis, es ist keine neue Offenbarung, es ist nicht mal eine spezifisch christliche Erkenntnis. In unserer westlichen Welt sind die meisten Menschen in ihrer Gier nach mehr gefangen. Und unser Hunger nach mehr macht noch nicht mal vor immateriellen Dingen halt. Viele von uns können nicht genug bekommen von Ansehen, Ruhm und Schönheit. Wir halten an diesen Dingen fest, aber gleichzeitig halten sie uns. Weil wir denken, dass das Leben, das wir führen, ohne diese Sachen nicht lebenswert wäre. Und es gibt zwei ewige Wahrheiten, an die wir uns, glaube ich, immer wieder erinnern müssen. All dein Besitz und alles, was du je besitzen wirst, gehört nicht dir. Frag mal einen Bestatter, ob irgendjemand irgendetwas mitnimmt nach dem Tod. Niemand nimmt etwas mit. Und manchmal rackert man sich für diese Sachen ziemlich ab. Als John D. Rockefeller starb, galt er als der erste Milliardär und der reichste Mensch der Nordzeit. Und als er gestorben war, wurde sein Buchhalter gefragt, wie viel Rockefeller hinterlassen hatte. Seine Antwort war: alles. Die zweite Wahrheit, an die wir uns immer wieder erinnern müssen: all dieser Besitz macht uns nicht aus. Wissen wir ja in der Theorie, aber es fühlt sich manchmal trotzdem anders an. Weil wir denken, wenn ich das noch hätte, wenn ich diese eine Sache noch bekommen würde, dann wäre ich glücklicher. Aber wenn Besitz und Errungenschaften uns definieren, dann gute Nacht. Dann sind wir glücklich, wenn wir es haben, aber zerstört, wenn es weg ist. Wir sind ja nicht so super gierig. Wir würden ja nie sagen, ich will die 5 Millionen im Lotto gewinnen. Aber so diese 5.000 Euro Sofortrente würden wir schon nehmen, oder? David geht damit anders um. Er sagt, es gibt das Geheimnis der Zufriedenheit. Er sagt, der Herr ist mein Hirte. Darum wird mir nichts mangeln. Übersetzt sagt er eigentlich, das, was ich in Gott habe und dass ich ihn kenne, ist für mich wertvoller als alles andere, was ich in dieser Welt bekommen kann. Was ist die eine Sache, die dich vom Zufriedensein trennt? Wie füllst du diese Lücke in dem folgenden Satz? Ich werde glücklich sein, wenn. Was setzt du dort ein? Ich befördert werde? Ich endlich den Partner fürs Leben finde? Ich reich bin? Ich geheilt werde? Was wäre, wenn das niemals wahr wird? Könntest du jemals glücklich sein dann? Wenn deine Antwort Nein ist, dann bist du gefangen. Dann bist du gefangen in dieser Gier nach mehr. Und dann hält sich das ab, das Leben zu leben, für das du bestimmt bist. Für David war Gott der größte Schatz und das hat ihn frei gemacht. An was halten wir noch fest, das uns festhält? Das vierte ist unsere Hektik. David schreibt weiter: Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu stillen Wassern. Es gibt, diese Hektik ist etwas, in der Millionen Menschen in Deutschland und in der westlichen Welt gefangen sind. Und ich glaube auch viele von uns Christen. Es ist unsere Hektik, unser Beschäftigtsein und unsere mangelnde Fähigkeit, wirklich zur Ruhe zu kommen. Fast 50% aller Schüler schlafen zu wenig, zumindest während der Schulzeit. Mindestens ein Viertel der Deutschen ebenfalls. Was macht das mit deinem Körper, wenn du zu wenig schläfst? Nach nur einer Nacht mit Schlafmangel ergeben verschiedene Forschungen Folgendes. Man ist hungriger und isst mehr ungesunde Dinge. Das Risiko, einen Unfall zu verursachen, steigt. Man sieht nicht mehr so gut aus, wie man es könnte. Die Leute, die heute Morgen schon im Gottesdienst waren, wissen das. Man ist, ja, ihr seht wesentlich besser aus als die, nein, Quatsch, nein. Man ist anfälliger für eine Erkältung. Man hat bereits Hirngewebe verloren. Man kann sich schlechter fokussieren und konzentrieren. Emotional Folgen hat das auch. Forscher sagen, man ist empfindlicher und emotional reizbarer. Es hat Auswirkungen auf unsere Beziehung, denn es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir in den Momenten, wo wir schlecht und wenig geschlafen haben, dass unsere Eltern, Arbeitskollegen, Kinder, Geschwister oder wer auch immer viel mehr nerven als sonst. Aber es hat auch geistliche Folgen, wenn wir zu wenig schlafen und in Hektik leben. Nehmen wir mal an, du fängst ab heute an, eine Stunde weniger zu schlafen, als du solltest. Ziehst das also von Sonntag bis zum nächsten Sonntag durch. Kann es vielleicht auch daran liegen, dass du aus Andachten und Predigten so wenig mitnimmst? Das ist ein total fiktives Beispiel, was hier in dieser Gemeinde nicht vorkommen wird. Aber kann es auch daran liegen, dass die Predigten deines Pastors deshalb zum Einschlafen sind, weil du vielleicht viel zu müde bist? Wundert es dich, dass du morgens zu müde bist, um den Tag mit Jesus zu verbringen und ein paar Minuten früher aufzustehen? Hektik ist der Feind unseres geistlichen Lebens. Gott weiß warum. Und Gott weiß, dass Hektik unser Feind ist. Wisst ihr, welches Gebot der 10 Gebote am längsten ist? Bei welchem Gebot sich Gott die meiste Zeit genommen hat, um Argumente zu sammeln und es detailliert zu erklären? Ist es Mord? Ehebruch? Die Wahrheit sagen? Das längste Gebot ist das Sabbatgebot. weil er weiß, wie wir ticken. Er weiß, dass wir Pausen brauchen und dass wir auch dringend eine Erklärung brauchen, warum wir das tun sollten. Und ich meine mit Pausen nicht, dass man vielleicht weniger für die Uni lernt und stattdessen ein bisschen mehr Netflix guckt. Ich meine auch nicht, dass man vielleicht einen Tag sagt, ich studiere weniger oder mache ein paar weniger Stunden in der Arbeit und mache deswegen dafür 3 weitere ehrenamtliche Projekte in der Familie, im Verein und der Gemeinde. Ich glaube, Gott hat die Idee, dass wir wirklich 24 Stunden Ruhe machen. Mit guten Freunden, mit der Familie, mit gutem Essen, mit Zeit mit Gott und am besten ohne Smartphone. Denn David wusste, wenn der Herr mein Hirte ist, dann kann ich auch ausruhen. Weil es letztlich nicht auf mich ankommt und auf das, was ich schaffe und leiste. Musst du die Hektik in deinem Leben loslassen, weil sie dich festhält in 2020? Was halten wir noch fest? Das 5. ist unsere Hoffnungslosigkeit. David schreibt, er stärkt und erfrischt meine Seele. Aber für viele Menschen ist das Leben wie ein Dschungel. Sie fühlen sich so, als wären sie mitten im Dickicht eines tiefen Dschungels ausgesetzt. Wenn das bei dir nicht so ist, ich freue mich für dich. Danke Gott dafür. Aber für viele Menschen besteht das Leben aus einem Dickicht von fehlender Gesundheit, gebrochenen Herzen und leeren Bankkonten. Die Wälder, durch die sie sich schlagen müssen, sind umzäunt von Krankenhauswänden und Scheidungsgerichten. Wir hören in diesem Dschungel zwar keine Vögel zwitschern und keine Tiger brüllen, aber wir hören die Beschwerden der Kinder, unseres Partners, der Nachbarn oder des Chefs und der Kollegen. Und die Raubtiere, denen wir dort begegnen, das sind keine echten, keine Tiger. Aber es sind Menschen, denen wir vielleicht etwas schulden. Oder es ist das Raubtier der Hektik, das uns in dieses Dickicht der Hoffnungslosigkeit stürzt. Leben ist manchmal so, wie ausgesetzt sein im Dschungel. Und diese Hoffnungslosigkeit, die hält uns fest. Aber manchmal halten wir auch an ihr fest, weil wir dieses Leben halt kennen. Was braucht man, um aus diesem Dickicht der Hoffnungslosigkeit herauszukommen? Das Erste, was man braucht, ist eine Person, die den Weg nach draußen kennt. Und wir brauchen jemanden mit einer Vision. Nicht jemand, der genauso verzweifelt ist wie wir selber, sondern jemand, der dir ins Gesicht schaut und sagt, das hier ist nicht das Ende. Es gibt einen besseren Platz als das hier und ich führe dich dorthin. Und wir brauchen eine Richtung. Wenn man nur eine Person ohne Vision hat, dann hat man nur Gesellschaft im Dschungel. Wenn man einen Visionär ohne Richtung hat, dann hat man einen Träumer. Aber wenn du jemanden hast, der die Richtung kennt, der dich führt, dann haben wir Hoffnung. Dieser jemand ist für David Gott. Und deshalb kann er sagen, er stärkt und erfrischt meine Seele. Und wir stehen auch 2020 vor dieser Frage. Wollen wir uns weiter an unseren Stolz, an unsere Hektik und an unsere Hoffnungslosigkeit klammern? Oder wollen wir das loslassen und einen Schritt auf das Leben zugehen, für das wir bestimmt sind? Und das Letzte, was wir festhalten und was uns hält, ist unsere Sünde. David schreibt weiter, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und damit meint er nicht so sehr, dass Gott uns bei unseren Entscheidungen hilft, soll ich dies oder das studieren oder diesen Job oder den anderen annehmen, sondern es geht darum, um ethische Entscheidungen, die wir treffen, an den Geboten Gottes dran zu sein. Weil niemand von uns braucht einen Prediger, der uns sagt, dass wir schuldig sind. Das braucht ihr nicht und ich brauche das auch nicht. Ich meine, selbst wenn ich nicht an diese ganzen biblischen und religiösen Vorschriften glauben würde, weiß ich immer noch, dass ich alle möglichen Erwartungen an andere Menschen habe, dass ich Standards an sie ansetze, die ich selber niemals erfüllen wollen würde. Ich brauche mich gar nicht an Gottes Standards zu messen, um zu entdecken, dass ich schuldig bin. Ich weiß schon, dass ich schuldig dadurch bin, dass ich viele, viele Standards an andere und Erwartungen an andere Menschen habe, die ich selber niemals erfüllen würde. Vielleicht ist es heute für dich dran, zu sagen, Jesus, ich muss neu umkehren zu dir. Ich muss diese Sünde niederlegen. Ich brauche Vergebung. Dann gilt das, was der Apostel Petrus schreibt, auch für dich. Christus selbst hat er ebenfalls gelitten, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit euch auch den Zugang zu Gott eröffnet. Wenn du Gott um Vergebung bittest, dann wird er dir vergeben und er wird dir neues Leben schenken. Und für manche von uns, gerade vielleicht auch für uns, die wir schon länger Christen sind, ist es dran, den Kampf gegen deine Lieblingssünde wieder neu aufzunehmen. Wir wollen das oft nicht, weil es uns irgendwie auch dahin zieht und man fühlt sich manchmal auch wohl und man kennt das so gut. Aber es ist etwas, was uns gefangen hält. David konnte sagen, Gott, der Herr, führt mich auf rechten Wegen und er verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Und er meint damit so etwas wie, Gott hilft mir dabei, auf guten Wegen, auf dem richtigen Weg, auf seinem Weg zu bleiben. Welche Sünde hältst du fest, die dich festhält? Was musst du loslassen, um 2020 einen Schritt näher zu dem Leben zu kommen, für das du bestimmt bist? Und wen kannst du einladen, dir dabei zu helfen? Weil nicht jede Sünde und nicht jede Sucht verschwindet so einfach. Wir brauchen Menschen. Wir brauchen Beziehungen, die uns helfen, uns zu verändern und frei zu werden. Wen kannst du einladen, der sich mit dir auf diesen Weg macht? Der dich ermutigt, ermahnt, motiviert, tröstet, der für dich betet und mit dir kämpft. Was hältst du fest, das dich festhält? Vielleicht möchtest du in diesem Jahr einen Schritt vorwärts kommen. Wie kann das gehen? Das Erste, frag jemanden, der dich wirklich liebt, ob es etwas gibt, das du loslassen musst. Und Achtung, ich habe gesagt, jemand, der dich wirklich liebt. Es gibt Menschen, die mögen uns und die mögen wir. Und es ist schön, mit denen zusammen zu sein, die bestätigen uns. Aber es gibt einen Unterschied zwischen mögen und wirklich lieben. Es gibt Bekannte, die mögen uns. Aber echte Freunde unterscheiden sich davon. In vielen Punkten, aber in einem ganz wichtigen. Echte Freunde stellen dein Wohl über die Freundschaft. Echte Freunde stellen dein Wohl über die Freundschaft. Das heißt, Menschen, die uns wirklich lieben, nehmen es in Kauf, uns die Wahrheit zu sagen. Auch wenn wir danach vielleicht eingeschnappt, beleidigt sind oder die Beziehung sich dadurch abkühlt. Also wenn du Menschen fragst, ob es 2020 etwas gibt, was du loslassen solltest, dann frag nicht Menschen, die dich mögen, sondern frag Menschen, die dich wirklich lieben. Frage jemanden, ob es etwas gibt, das du loslassen solltest, weil es dich festhält. Und das Zweite, bete Psalm 23. Ich lade dich ein, das mal zu versuchen, vielleicht den Januar durch, zu verschiedenen Zeiten des Tages. Vielleicht morgens vor dem Aufstehen, mittags und abends, wenn du schlafen gehst. Bete es als ein Eingeständnis davon, dass unsere Herzen so etwas haben wie eine Teflonbeschichtung. Wisst ihr, es gibt Momente, in denen wir uns daran erinnern, dass Gott gut ist. Dass er uns wirklich zufrieden macht, dass er uns segnen will, dass er als guter Hirte auf uns aufpasst. Aber leider bleiben diese Wahrheiten auf unserem Teflon-beschichteten Herzen oft nicht kleben. Und wenn diese Wahrheiten abgefallen sind, sind wir da ganz schnell dabei, nach dieser Banane zu greifen und den Dingen zu greifen, die uns festhalten. Und dann ist Psalm 23 so etwas wie ein Gegenstück. Es ist so etwas wie eine Erinnerung, wie ein Paukenschlag oder wie ein ganz sanftes Flüstern, das uns daran erinnert, dass es einen guten Gott gibt, der uns liebt, der mit uns gehen will, der uns versorgen möchte und bei dem alle Schätze dieser Welt zu holen sind. Und viel mehr als das. Und das Dritte, geh den ersten Schritt. Nicht jede Sache, an die wir uns klammern und die uns festhält, ist gleich von jetzt auf den nächsten Augenblick verschwunden. So etwas passiert und wir erleben das in Gemeinde, dass wir manchmal dafür beten, dass Menschen frei gemacht werden und dass Gott das von einem Augenblick auf den nächsten tut und Menschen von einer Sucht, von einer Gebundenheit, von einem großen Problem in ihrem Leben von einem Moment auf den anderen befreit. Aber manchmal geht Gott auch lange und langsame Wege. Und es kann auch vielleicht dein erster Schritt sein, wenn du etwas loslassen möchtest, jemandem davon zu erzählen. Jemandem zu erzählen, dass du diese Sache loswerden möchtest. Und du brauchst jemanden, der dich ermutigt, der dich anspornt, der mit dir betet und der dir Hoffnung macht. Wer kann so jemand sein? Wem kannst du erzählen, dass du diesen ersten Schritt gehen möchtest? Wer kann jemand sein, der dich auf diesem Weg begleitet? Wie wäre 2020 ohne deine persönliche Affenfalle? Wie wäre es, wenn 2020 ein Jahr wird, das besser ist als 2019? Weil du die eine Sache, die dich festhält, angefangen hast loszulassen. Es gibt jemanden, der dir dabei zur Seite steht. Es ist der gute Hirte. Und dieser Hirte hebt sich von allen anderen ab, die ebenfalls um deine Nachfolge werben. Jesus sagt über sich, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Und Jesus hat das getan. An diesem Kreuz hat er demonstriert, dass seine Liebe zu uns größer ist als alles, was wir uns in dieser Welt vorstellen können. Er hat gezeigt, dass er uns so sehr liebt, dass er elendig gestorben ist. Was hältst du fest, das dich festhält. Öffne deine Hand und geh mit Jesus den Weg der Freiheit. Ich möchte mit uns beten und danach singen wir zusammen das Lied "Lege deine Sorgen nieder". Jesus, wir danken dir dafür, dass du an dieses Kreuz gegangen bist, um uns zu vergeben und dass du damit ein für alle Mal gezeigt hast, dass du ein guter Hirte bist und dass du es wert bist, dass wir für dich die Sachen aufgeben, die uns festhalten wollen. Und ich möchte dich das für mich bitten und ich bitte das für jeden Einzelnen in diesem Raum, dass du uns zeigst, was das für uns in 2020 bedeuten kann. Jesus, wir beten aber auch darum, dass du uns die Menschen an die Seite stellst, die wir dafür brauchen, um diese Sachen hinter uns zu lassen. Danke, dass du mit uns diesen Weg der Freiheit gehen möchtest. Amen.